Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge geht es um den Lilith-Mythos und ihr habt das ja bei mir auf Instagram wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Ich habe auch den Eindruck, dass man immer mehr zur Figur Lilith hört und trotzdem kennen die Figur Lilith die allermeisten Menschen noch nicht oder wenn dann nur als dieses dämonenhafte Wesen. Als ich kürzlich einer guten Freundin davon erzählt habe, dass mich seit 4 Monaten das Thema Lilith sehr, sehr beschäftigt, hat sie mich auch angeschaut und gefragt, ist das nicht die Teufelin? Und genau, deshalb dachte ich, dass es an der Zeit ist, dass ich mein Wissen so ein bisschen zusammenfasse und hier im Podcast mit euch teile, weil ich finde, dass wir von Lilith als Frauen vor allem ganz, ganz, ganz viel lernen können. Natürlich könnten auch Männer ganz, ganz viel über Frauen lernen, aber in erster Linie geht es mir darum, oder ging es mir auch in den letzten 3 Monaten darum, diese Seiten in mir vor allem besser kennenzulernen und zu verstehen und auch zu leben. Genau. Kurzum, oder vielleicht noch schnell vorneweg. Ich werde in diesem Podcast einerseits also diese Dinge weitergeben, so wie ich sie gehört habe, so wie mir die Geschichten von Lilith erzählt wurden, werde ich sie weitergeben. Und natürlich fließt da auch eine kleine Recherche rein. Also ich habe 3 Bücher zum Thema Lilith gelesen und die fließen damit ein. Ich habe natürlich auch einfach im Web gesucht und mir so die Informationen zusammengeschustert. Deswegen möchte ich einfach vorneweg sagen, ich habe das nicht irgendwie jetzt akademisch, ich bin das nicht akademisch angegangen, wissenschaftlich angegangen. Es kann sein, dass sich ein Fehler einschleicht und trotzdem gebe ich einfach mein Bestes, dass ihr auch ein Rundumbild bekommt, was das Wunderbare und Aufregende und Wilde an Lilith ist. Genau. Dazu muss man sagen, oder ich möchte damit beginnen, euch zu erzählen, dass Lilith eigentlich nicht von Anfang an Lilith als Person, also so personifiziert war, sondern Lilith eigentlich schon viel länger existiert, als dass irgendjemand ihren Namen auf ein Papier geschrieben hätte. Und zwar viel mehr als Energie, als Qualität, wenn man so will. Und in einem ersten Urmythos, in einem Schöpfungsmythos, taucht sie zum ersten Mal als solche Qualität auf. Und das ist eine uralte Schöpfungsgeschichte. Und da wird erzählt, dass am Anfang dieser ungeschlechtliche, also genderneutrale Gott Sonne und Mond erschaffen hat. Gleichberechtigt. Und Sonne und Mond, diese beiden Lichtquellen, die wollten beide stärker, toller, größer sein. Und ein großer Twist ist in Brand. Und die haben sich einfach gestritten. Es ging um Streben nach Macht und Dominanz. Es hat wie nicht geklappt, dass sich da Pole bilden. Und weil die beiden so gestritten haben, hat irgendwann der Mond gesagt, so, jetzt gehe ich zu Gott und ich frage Gott, hey, du, so kann es nicht weitergehen. Wer von uns soll der die Dominantere sein? Und wer nicht, entscheide, hilf uns. Und Gott kam zum Schluss, dass jetzt, als da der Mond auch eine Lösung will für das Problem, also auch die Person ist, die sich an ihn oder sie wendet, dass der Mond wohl besser die passivere Rolle übernehmen sollte und hat daraufhin die Sonne vergrößert, deutlich vergrößert und stärker gemacht und dominanter gemacht. Und daraufhin hat der Mond sich schlecht verhandelt gefühlt und eifersüchtig reagiert. Also Mond fand vielleicht zu Recht, hey, ja, ich wollte zwar eine Lösung, aber es heißt ja nicht, dass ich mich jetzt hier unterwerfen muss. Genau, und daraufhin, aus dieser Wut, aus dieser rechtschaffenden Wut, entstand Chaos und diese Energie, die eigentlich alles Leben antreibt, die Kreation begründet, also die Ur-Lilith-Energie. Also auch etwas Destruktives, etwas Zyklisches. Genau, es war eine Energie, die jetzt nicht nur per se positiv konnotiert ist, aber sehr wild ist, sehr roh ist, sehr ja, lebendig ist. Diese Energie, die Sachen antreibt, die macht, dass Sachen vorwärts kommen. Und insofern auch sexuelle Energie, also das Streben nach sexuellem Empfinden, Lust, aus der etwas entsteht, also eigentlich schöpfende weibliche Energie. Und insofern, also eben war diese Energie in vielen alten, sehr alten Religionen und Kulten etwas Positives, und diese Energie und eben Lilith wurde es insofern als Göttin verehrt. Also Lilith war noch kein richtiger Charakter, sondern eher eine Qualität. Und diese Qualität findet sich deswegen in alten Göttinnen wieder. Also zum Beispiel in Ishtar oder Inanna oder Isis. Insofern kann man sagen, dass dort in diesen alten Göttinnen immer schon Lilith-Anteile sind. Und ja, genau, Lilith insofern schon immer und schon sehr, sehr lange, also zumindest seit diesem Urmythos existiert. Genau. Die Lilith-Legende beginnt allerdings später, und zwar im Garten Eden, in dem gleichen Garten Eden, wo Gott auch Adam und Eva erschuf. Genau. Vielleicht muss man da noch kurz ausholen und erklären, dass nicht nur Lilith eine Vorgeschichte hat, sondern auch Adam. Adam wird mehr so nachgesagt, dass Gott die Intuition hatte oder Intention hatte, ja, etwas, vielleicht ein Spielzeug, ein Liebling zu kreieren, etwas, um sich auszudrücken. Und für Adam eigentlich, also der zwar noch nicht existierte, aber es war immer Gottes Plan, ihn zu erschaffen, hat Gott diesen Garten Eden kreiert. Und in diesem Garten Eden, das ist ja das Paradies, wenn man so will, ja, passiert eigentlich nichts. Es ist zwar alles wunderschön, aber nicht zyklisch. Also es ist, ich weiß es nicht, ich stelle mir vor, dass es immer Frühling ist oder immer Sommer ist oder alles gleichzeitig, was man sich wünscht, dass da die Früchte gut schmecken und reif sind, dass es angenehm warm ist. Man kann ja auch nackig dort rumlaufen, aber wahrscheinlich windet es nicht, weil es könnte ja dann vielleicht trotzdem zu frisch werden. Es ist einfach alles sehr schön, aber halt stagnierend. Genau, und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Also, diese Lilith-Legende beginnt, oder die Geschichte von Lilith beginnt im Garten Eden. Als Gott dann entschied, diese Menschen zu schaffen, und eben Gottes Plan war es, Adam zu kreieren, aber er wollte ihm auch noch einen zweiten Menschen kreieren, und zwar Lilith. Und eben, wichtig zu verstehen ist, aber Lilith existierte bereits, also in diesen älteren Geschichten, und ja, wurde insofern nicht neu erschaffen, sondern in die Geschichte hineingeboren von Gott. Also, genau, Gott entscheidet, dass Adam und Lilith jetzt geboren werden, und macht beide, das ist wichtig, nach seinem Ebenbild aus Lehm. Und als erstes kreiert er Adam, und er tut da in diesem Lehm wüten, und das ist, ja, schöpferisch, es ist jetzt nicht sauber, Lehm ist nicht sauber. Er kreiert Adam, dann ist Adam fertig, und er setzt ihn dahin und lässt Adam dabei zusehen, wie er jetzt Lilith kreiert. Auch aus Lehm, Und ja, Adam schaut diesem, gerade nach seiner Geburt, schaut er diesem Geburtsprozess zu und hat damit ja in gewisser Weise seine Schwierigkeiten, weil das wohl sehr dreckig zu und her ging, vielleicht ein bisschen animalisch. Da gab es Knochen und Sehnen und Adern und wer weiß, was es da alles gab, vielleicht auch Blut. Und Adam kann das nicht so gut handeln. Also er ist da schon so ein bisschen angeekelt oder so ein bisschen verstört, diesen Geburtsprozess jetzt zugeschaut zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich kurz sagen, ich arbeite ja auch als Doula, also Geburt ist bei mir ein großes Thema. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ich erlebe auch in meinen Kursen sehr viele Männer, die mantramäßig wiederholen, dass sie oberhalb des Kopfes stehen bleiben werden und ja, keine Geburt miterleben, mitsehen möchten. Das ist, denke ich, etwas sehr Konditioniertes, dass der Mann auch halt nur gelernt hat, dass die Yoni einer Frau hauptsächlich für sein sexuelles Vergnügen da ist und dass alles andere ihn wahrscheinlich verstören wird. Und ja, das war nur so ein kleiner Einschub. Ich habe eh vor, in einer zweiten Podcast-Folge noch mehr darüber zu sprechen, was diese Lilith-Mythen uns alles sagen könnten und gerade im Bereich von Mutterschaft und Frau sein. Genau. Ja, und dann sind die beiden kreiert. Lilith und Adam werden sozusagen freigelassen im Garten Eden und Gott wünscht ihnen viel Spaß. Und die beiden als frisches Paar haben so ihre Probleme. Die matchen nicht ganz so gut, wie man es sich wünschen würde oder wie wahrscheinlich Gott es sich gewünscht hat. Auch da kleiner Einschub, wir sprechen da immer sehr von einem patriarchalen Gott, Gottesbild. Genau. Und ja, dann kommt es zu Sex. Lilith und Adam sollen Sex haben, wollen vielleicht auch Sex haben, aber auch da werden sie sich nicht einig. Und Streitthema ist die Position, beziehungsweise spezifisch die Position von Lilith, weil Adam von ihr verlangt, unten zu liegen. Und Lilith erklärt ihm, hey, das wird so nichts, ich komme nicht, ich finde das nicht toll, das macht mir keinen Spaß, wenn ich unten bin, ich muss oben sein, damit ich da auch Spaß empfinde. Und er möchte sich da nicht drauf einlassen und begründet seinen Anspruch in der Bibel mit diesem Zitat, nach deinem Manne sollst du verlangen, er aber soll dein Herr sein. Und Lilith begründet ihren Standpunkt halt einfach darauf, dass beide ebenbürtig erschaffen worden sind und sie es insofern nicht einsieht, sich jetzt ihm einfach zu unterwerfen, nur weil er das so ja, gerne hätte und möchte auch oben sein, vor allem eben auch wegen ihrem sexuellen Empfinden. Und Adam kann das, also lenkt da nicht ein, wehrt sich weiterhin und möchte sich jetzt bei seinem Papa oder Gott beschweren gehen. Und ja, geht zu Gott und Gott gibt ihm eigentlich recht. Also Gott kommt auch zum Schluss, dass Lilith sich falsch verhält und einfach des Friedenswillens sich ihm unterwerfen sollte. Was hier festgehalten wird, ist wirklich ganz klar, dass Frauen kein sexuelles Empfinden oder Spaß am Sex haben sollen, sondern dass es bei Frauen, dass Frauen dazu da sind, sich ja für den Spaß des Mannes herzugeben und ihm zu unterwerfen. Und dieser Machtkampf zwischen Lilith und Adam wird in verschiedenen Geschichten, also verschiedenen Varianten, wie dieser Lilith-Mythos erzählt wird, immer wieder anders dargestellt und ausgelegt. Und je nachdem, wie alt er ist, sieht man auch, wie die Gesellschaft damals getickt hat. Also zum Beispiel wurden beide ja aus Lehm erschaffen in dieser Geschichte. Und in einer anderen Variante, in einer anderen Version wurde erst Adam erschaffen und dann war der ganze Lehm aufgebraucht und Lilith wurde dann erst noch aus diesen staubigen Überresten und schlammigen Überresten hergestellt. Und da wiederum soll die Geschichte erklären, ja, Lilith ist eigentlich zu Unrecht, claimt die hier Gleichberechtigung und sollte sich besser unterwerfen, weil sie ist ja nicht so viel wert wie er, da sie ja nur aus diesen schlammigen Überresten hergestellt wurde. Genau, also diese verschiedenen Versionen spiegeln eigentlich diesen uralten Geschlechterkampf zwischen Patriarchat und dem Streben von Frauen nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Aber weiter zur Geschichte. Also, der Legende nach, machte sich daraufhin Lilith einen magischen Trick zunutze und spricht Gottes Namen aus, also Gottes echten Namen aus. Und daraufhin wachsen ihr Flügel und sie fliegt weg. Wichtig an dieser Stelle ist, dass Lilith nicht flieht. Also das legen einige Texte wirklich nahe, dass es wirklich nicht darum geht, dass sie flieht. Also sie flieht nicht, sie fliegt. Und was damit gemeint ist, dass sie den echten Namen Gottes, also Gottes Namen ausspricht, da ist man sich auch nicht so ganz einig. Einerseits kann es da ganz einfach einen Zauberspruch meinen, also wirklich meinen, dass sie seinen echten Namen kannte, ihn ausspricht und insofern eigentlich Magie nutzt. Jetzt Gottes Namen für eigene Zwecke auszusprechen, wenn man ihn denn kennt, es ist ziemlich ketzerisch oder wird als ketzerisch ausgelegt und das impliziert, dass Lilith hier zur Hexe wird, also diese Hexe, die sich, schwarze Magie benutzt, um sich Flügel wachsen zu lassen und wegzufliegen. Andererseits, und das sind sich einige Experten eher der Meinung, dass damit einfach ganz simpel gemeint ist, dass sie ein Zeichen setzt. Also, dass sie ein Zeichen damit setzt. Das bedeutet auch, dass sie da nicht irgendwie Magie braucht, sondern aus eigener Kraft sich Flügel wachsen lässt und geht. Und wohin geht sie? Sie geht zum Roten Meer, ins Rote Meer. Und auch hier an viele Experten interpretieren das Rote Meer als Anfang und als Ende, als Ort der Hoffnung und der Sehnsucht, aber auch als Ort, von dem man weg möchte. Eine andere Interpretation ist die Intuition, das Rote Meer, die Intuition und gerade diese weibliche Intuition, was ich jetzt persönlich finde, dass das natürlich wunderbar passt. Genau. Gott bestraft Lilith, als jetzt Lilith da bei ihrem Roten Meer sitzt und bestraft sie damit, verflucht sie eigentlich, dass sie pro Tag mindestens 100 Kinder pro Tag gebären muss. Also 100 Kinder pro Tag gebärt Lilith und dass sie all diese Kinder verliert, dass die sterben. Gewisse Texte behaupten, dass Lilith dort mit Dämonen, die im Roten Meer wohnen, sich vermehrt, Sex hat mit Dämonen und Dämonenkinder gebärt. Gleichzeitig, und darauf komme ich nachher im Detail zu sprechen, eben hat man Lilith immer mehr dämonisiert. Und ich gehe davon aus, dass wirklich gemeint ist, dass ihr Fluch ist, also diese urweibliche Gabe, nämlich Kinder zu bekommen, dass Gott diese Weiblichkeit da verflucht hat. Und wenn sie nicht dem Bild der Weiblichkeit entspricht, dass dann ihre Kinder alle sterben müssen. Und was aber ist, dass man im Mythos davon spricht, dass sie ab diesem Zeitpunkt eine neue Tätigkeit, einer neuen Tätigkeit nachgeht, ein neues Hobby hat. Und das Hobby ist, Kinder und Babys, vor allem Babys, zu töten. Genau. Ich finde an dieser Stelle, dass es irgendwie Sinn macht, sich zu überlegen, dass sie nicht einfach so auf den Geschmack kam, Babys zu töten, sondern sich so wiederum an Gott und Adam rächt, weil sie ja verflucht ist, 100 Kinder pro Tag gebärt, die sterben und deswegen beginnt Adams Kinder zu töten, zu jagen und zu töten. Genau. In vielen Märchen taucht Lilith als diese Gestalt auf, als diese kinderfressende Hexe. Also eben schon nur kinderfressende Hexe ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, als diese todbringende Dämonin. Übrigens habe ich eine ganz, ganz starke Assoziation an Lilith. Und zwar, falls ihr Game of Thrones gesehen habt, die Hexe, diese rote Hexe, die wunderschön ist und ich jetzt gerade ihren Namen nicht mehr weiß, die wunderschönes rotes Haar hat und eben diese weiblichen Attribute so stark hat, die dann sich in einer Szene in diese alte, hässliche Dämonenfrau-Hexe verwandelt und die ja auch vom, weiß ich auch nicht mehr, wer das war, ihr seht, ich bin ein ganz schlechter Game of Thrones Fan, den ihren König dazu überredet, seine eigene Tochter auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch eine Lilith-Figur ist, eine Lilith-Variante. Genau. Ja, weiter in der Geschichte. Lilith ist jetzt da beim Roten Meer, jagt Babys und tötet Babys und hat sonst eigentlich eine gute Zeit, nebst dem, dass sie da leider auch noch ihre 100 Kinder pro Tag zur Welt bringen muss, taucht sie ins Unterbewusste ab, macht ihre eigenen Regeln, lebt nach ihrem eigenen Geiste. Adam, dem geht es nicht so gut im Paradies, wie es ihm auch schon erging. Dem fehlt nämlich jetzt was. Und Adam vermisst Lilith fürchterlich und geht deswegen zu Gott und fragt ihn, ob er mir bitte Lilith zurückbringen könne. Und Gott, sagt, natürlich kann ich das und schickt drei Engel, um Lilith zu suchen. Und diese Engel heißen Sanwai, Sanwai und Semanglof. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, weil, ja, das sind keine einfachen Namen. Und diese drei Engel, die fliegen zum Roten Meer, treffen dort auf Lilith und erzählen ihr, dass Gott und auch Adam gerne hätten, dass sie bitte zurückkommen würde. Und Lilith, hat große Fragezeichen im Gesicht und sagt nein, danke. Ihr geht es hier gut, sie badet dort in ihrer Intuition und gleichzeitig, ja, Gottes Kraft scheint ja nicht auszureichen, sie zu zwingen, zurückzukommen. Gleichzeitig passiert dann so etwas wie ein Kompromiss. Also Liliths Macht ist natürlich nicht stärker wie die Gottes. Gleichzeitig ist Gottes Kraft offenbar nicht ausreichend und Gott nimmt dann seine Kraft und sagt, gut, es gibt wie so ein Deal und du kannst weiterhin hier Adams Babys töten, außer wenn diese Kinder irgendwie den Namen von diesen Engeln tragen. Also Gott versucht jetzt diese Babys und Wöchnerinnen zu beschützen und macht das, wenn Wöchnerinnen, also Frauen, die geboren haben oder Frauen, die in den Wehen liegen, wenn die ein Schutzamulett tragen mit dem Namen von einem dieser Engel oder so ein Schutzamulett überhaupt im Hause ist, dann hat Lilith keine Macht, auf die zuzugreifen. Ja, die Engel kehren insofern eigentlich unverrichteter Dinge zurück zu Gott. Und kleiner Einschub auch wegen diesen Amuletten, das ist ganz spannend. Es gibt diese Amulette aus verschiedenen Kulturkreisen. Die sind teilweise in Museen, es gibt Fotografien von denen und diese Amulette sollten eben diese frisch gebackenen Mamas und Babys beschützen. Und auf meinem Insta-Profil findest du ein paar Fotos, wenn dich das interessiert. Genau. Ja, Adam ist mies drauf, ne? Lilith ist nicht zurückgekommen und er ist immer noch einsam und beschwert sich wiederum bei Gott, dass Gott ihm ja jetzt seine Lilith nicht zurückgegeben hat und die er immer noch nicht unterworfen ist und er gerne eine neue Frau haben möchte. Und Gott entscheidet sich, ihm eine neue Frau zu machen. Allerdings möchte er nicht den gleichen Fehler machen, dass die zwei einfach nicht miteinander auskommen. Und er narkotisiert Adam oder macht ihn einfach schlafen, wie auch immer, sodass Adam gar nicht mitbekommt, wie Eva, seine zweite Frau, erschaffen wird. Was Gott macht ist, er, und diese Geschichte kennt, glaube ich, jeder, er nimmt eine Rippe von Eva, von Adam, sehr wichtig, und er schafft aus dieser Rippe Eva. Auch interessant ist, dass Adam diesen Geburtsprozess nicht miterleben muss, also nicht so traumatisiert ist von dieser Schöpfung und wie archaisch diese Schöpfung vonstatten geht. Also Adam muss einerseits die Geburt nicht miterleben, nicht sehen und gleichzeitig eben erschafft Gott Eva nicht als sein Ebenbild, sondern aus Adams Rippe. Eva ist ein junger Charakter, die wird hier an diesem Punkt der Geschichte erschaffen, wohingegen ja Lilith uralt ist, auch wenn sie in der Geschichte so neu erschaffen wird. Eva ist aus gewisser Weise aus Adam herausgeboren, was auch Adam ein Stück weit zu ihrem Vater macht. Und ja, Eva ist dieses junge, unschuldige, unterworfene Kind, also oder seine Kinderbraut im Vergleich zu Lilith, die eher so Adams Urgroßmutter war. Genau. Gott macht, dass Adam wieder aufwacht und präsentiert ihm seine Eva. Und er freut sich sehr über dieses junge, gezähmte Mädchen. Genau. Dass es aber nicht weiter zu so viel Eklat führt und so viel Streit gibt, macht Gott auch eine neue Regel. Und diese Regel kennt auch fast jeder. Und zwar, dass Eva und Adam auf keinen Fall mehr vom Baum der Weisheit essen dürfen. Gott weiß, wir werden nur Frieden in diesem Paradies, in diesem Garten Eden haben, wenn Eva klein gehalten wird. Und Adam ist sowieso in gewisser Weise okay damit. Dem geht es ja gut, dass der ownt irgendwie das Paradies dort. Er möchte seinen Frieden, er möchte das so möglichst komfortabel und einfach haben. Und insofern ist er okay damit. Ja, und was dann passiert, ist, dass die Schlange auftaucht. Und die Schlange ist nicht nur eine Schlange, sondern eben Lilith in Gestalt der Schlange. Und Lilith verleitet Eva und macht ihr diesen Baum der Weisheit oder die Früchte des Baumes schmackhaft, indem sie ihr sagt, Schatzi, du bist besser als das, du verdienst es zu wissen, du verdienst es nicht abhängig zu sein, dich hier so diesen beiden Herren derart unterwerfen zu müssen. Und glaube mir, das, was ich jetzt sozusagen durchgestanden habe, das schaffst du. Und Lilith, ja, führt Eva da auf diesen Weg. Und Eva isst und plötzlich weiß sie Dinge. Und die Konsequenzen, und Gänsefüßchen Strafe dafür, dass sie jetzt gegessen hat, ist, dass sie plötzlich nicht mehr dieses reine, unschuldige, schöne, stagnierende Ding ist, sondern dass sie beginnt zu bluten, dass sie ihre Mens bekommt, dass sie sich für ihren Körper schämt, dass sie überhaupt ihre Nacktheit bemerkt, dass sie Nacktheit und Sexualität bemerkt und eben Fluch der Eva auch Schmerz empfinden kann. Also jetzt, wenn sie ein Kind gebären wird, große Schmerzen haben wird. Und genau, all das geschieht also mit Eva, was in Lilith immer schon war, was Lilith immer schon ist, was Lilith auch ausmacht und das auch schon lange bevor Lilith in den Garten Eden kam. Und ich finde diesen Punkt so spannend. Also dieser künstliche Garten Eden, wo nichts dem Zyklus unterworfen ist, wo es keine Jahreszeiten gibt, wo insofern irgendwie auch kein richtiges Leben abgeht, weil Leben ist Sterben und Auferstehen und Blühen und Verrotten und wieder geboren werden. Und im Garten Eden, da gibt es auch kein Altern. Also Eva bleibt irgendwie diese Kinderbraut und hat auch keine sexuellen Begierden. Die unterwirft sich gerne, die hat keinen freien Willen, sondern ist stagnierende Reinheit. Und plötzlich, als Lilith eigentlich Eva zur Weisheit führt, wird Eva das, was wir als lebendig und zyklisch verstehen, als das, was Adam eben Angst macht. Und ja, Eva verleitet auch Adam zu essen. Gott flippt vollkommen aus und hat genug und wirft natürlich beide aus dem Paradies. Woraufhin Adam sehr arg wütend wird und Eva die komplette Schuld und Verantwortung gibt über die Misere jetzt in dieser plötzlich chaotischen Welt zu leben, wo alles so viel schwerer ist und wo alles irgendwie impulsiert, zyklisch ist, wo man sterben kann, wo alles einfach nicht mehr so einem in den Schoß fällt. Und daraufhin beschließt er, sie zu bestrafen, indem er 130 Jahre lang nicht mehr mit ihr spricht. Finde ich auch sehr ein sehr spannender Aspekt. Das mag vielleicht mit meiner eigenen Familiengeschichte zusammenhängen, aber ich komme aus einer Familie, wo die Männer mit ihren Frauen nicht sprechen, wenn sie die Nase voll von ihnen haben oder einfach irgendwie eigene Themen haben. Aber da wird irgendwie, Schweigen ist so die große Strafe für Ehepartner. Und ich glaube, das ist ist ja auch ein Klischee, dass man sagt, dass die Frauen so viel quatschen und die Männer sie dann irgendwann ignorieren. Naja, genau, weiter im Mythos. Also Eva und Adam haben jetzt 130 Jahre Krach beziehungsweise eigentlich Funkstille. Und in dieser Zeit berichtet der Mythos, dass jetzt Lilith eine Affäre mit Adam, mit ihrem Ex, anfängt. Und ich meine, das ist ja auch nichts, was jetzt total abstrus ist. Es gibt, glaube ich, auch in diesem Leben Menschen, die mit ihren Ex-Partnern schlafen. Gleichzeitig ist es aber spannend, wie ja Lilith zuerst nicht mit Adam schlafen will, weil seine Bedingungen zählen. Und jetzt tritt sie ganz anders auf. Also jetzt tritt Lilith als die klassische stereotype Verführerin auf. Sie putzt sich raus, sie ist super schön und super sexy und ist so das, vor dem ganz viele Männer Angst haben und gleichzeitig wahnsinnig fasziniert sind. Und Adam unterwirft sich jetzt eigentlich ihr, beziehungsweise wird von ihr verführt. Und natürlich ist es so, dass jetzt Lilith oben ist und dass sie den wildesten Sex aller Zeiten haben. Und es wird impliziert, dass das Ziel von Lilith ist, seinen Samen zu klauen. Also sie ist oben und klaut ihm seine Spermien. und irgendwann nach 130 Jahren hat Adam dann mal die Nase voll und es wird ihm dann doch zu viel von diesem wunderbaren Sexleben mit dieser, Achtung Gänsefüße, verrückten Frau, die ihm einfach zu viel ist, die er nicht zähmen kann, die er nicht handeln kann. Und er geht zurück zu Eva. Genau. Bei Eva ist dann alles so ein bisschen so, wie er sich's gewohnt ist und sie schlafen miteinander, nachdem er wieder mit ihr spricht. Und Eva gebärt dann Kain und Abel. Genau. Ja, hier hört die Geschichte von Lilith erstmal auf. Ich möchte da noch ganz kurz erklären, das ist sehr, sehr, oder ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich die Lilith-Figur jetzt mit der Zeit gewandelt hat. Also eben zuerst, wo es mehr um die Qualitäten der Lilith ging, wurde sie als Göttin verehrt, die, die ja für eigentlich diese weibliche Energie steht und die gebraucht wird, damit Leben Leben ist. Dann wird sie diese Menschin, die aus dem Paradies weggeht, weil sie sich nicht unterwerfen möchte, und dann sofort eigentlich zur dämonischen Verführerin. Also genau, sie wird sofort zu diesen, also dämonisiert, und ihre Bedürfnisse werden dämonisiert. Sie tötet schließlich Babys. Also das ist etwas, das ist ein Attribut, wo man vielleicht auch ihr dann dazu geschrieben hat, wo sie ja in gewisser Weise so wahnsinnig unweiblich macht. Also jede Mama, die hört, irgendjemand hat ein Baby getötet, hasst diese Person aufs Übelste. Und wenn man noch rausfindet, dass es eine Frau war, dann denkt man einfach, das kann keine richtige Frau gewesen sein. Die muss einfach total verrückt und irr sein. Und vor allem dieses Verrückte und Irre, das wird immer wieder hochstilisiert und benutzt, um sie zu degradieren. Und ihre Weiblichkeit, ihre Urweiblichkeit, diese urweibliche, starke, gefährliche, wilde Energie, die wird dämonisiert. Und man versucht, Lilith so unsympathisch daherkommen zu lassen, wie es eigentlich nur geht. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, werden Evas Qualitäten ja hochgelobt. Also Eva, die angepasste, unterwürfige, selbstlose Frau im Dienste des Mannes und der Kinder. Und ich gehe davon aus, dass ihr, die meisten, die mir folgen, da ähnlich feministisch eingestellt sind, hört da natürlich jetzt sofort raus. Auch das sind heute noch die Qualitäten, die viele, viele Menschen sich von Frauen und auch von Mamas wünschen. Also wir gehen davon aus, wir sollen unterwürfig, selbstlos uns hergeben für Mann und Kind. Und ja, alles andere macht uns irgendwann zu Hexen. Und auch im Mittelalter war Lilith eigentlich diese Energie, die Urhexe, die Frauen in diese zur Hexerei gebracht hat, also verführt hat, da mit dem Teufel einen Pakt einzugehen. Und was da auch spannend ist, ist, in ganz vielen Geschichten wird Lilith als geflügelte Frau dargestellt, die sich teilweise auch in ein Tier verwandelt, und zwar in eine Eule. Und da finde ich, das ist sehr interessant, welches Tier ist das Haustier aller Hexen? Genau. Die Eule. Also Lilith ist verantwortlich für jegliche Hexerei, laut Geschichten. Und gleichzeitig wirkt es als, wie wenn das alles so weit weg wäre, aber wir können auch in die heutige Zeit noch ganz, ganz viele Parallelen und das Narrativ taucht immer noch auf. Also die Idee der verrückten Frau, diese Hysterie, Hysteria, also Frauen, die, wenn sie irgendwie psychisch zu anstrengend sind für Männer, die einfach mal mit einem Dildo penetriert werden müssen, damit sie wieder zu Verstand kommen. Frauen, denen an den Kopf geworfen wird, dass man sie einfach mal wieder ficken muss, damit sie normal werden. Das sind Narrative, die heute ganz, ganz viele Frauen noch an den Kopf geworfen kriegen. Politikerinnen, Journalistinnen, Leute in der Öffentlichkeit und teilweise leider auch halt nicht in der Öffentlichkeit. Also dieses wirklich Frauenhassende ist noch da. Ich hatte kürzlich eine Diskussion über den Ausruf Bitches be crazy. Und es gibt ja eigentlich nichts, was man ins Männliche oder wie man einen Mann derart degradieren kann. Also einfach dieses Abtun der wilden Psyche, der gesunden wilden Psyche der Frau ins Lächerliche ziehende, ins einfach zu degradieren. Das ist das, was mit Lilith passiert ist oder wie Lilith benutzt wurde. Und ein schönes Bild finde ich auch in Glennon Doyles Roman oder Buch Untamed, wie sie am Anfang diesen, ein Leoparden oder sowas, oder ein Gepard beschreibt, den sie im Zoo begutachtet. Und dieser, sagen wir, Gepard ist im Zoo geboren worden, der weiß nicht, wie das wäre, in der Wildnis zu leben und ja, kilometerweit zu rennen und zu jagen und intuitiv zu leben, sondern der ist gezähmt, der fühlt sich wohl im Käfig, der macht verrückte, einfache, lächerliche Kunststücke für die Leute, weil er gezähmt ist. Und trotzdem gibt es da in seinem Inneren, im Zellgedächtnis, etwas Intuitives, eine Intuition, wo der, ja, das Tier weiß, okay, ich lebe nicht mein volles Potenzial. Ich habe da Instinkte, die hier nicht befriedigt werden. Das sind Reflexe und sie beschreibt so, wie dieser Gepard plötzlich etwas hört und dann aufschreckt und diesen wilden Blick zurück hat. Und ja, diese Lilith-Geschichte meiner Meinung nach zeigt uns, dass wir in gewisser Weise die Frau im Laufe der Geschichte, im Laufe der Zeit gezähmt wurde. Dass wir ja so zur Eva gedrängt wurden, in die reine Rolle der Eva gedrängt wurden, obwohl wir eigentlich zumindest zur Hälfte noch einen Lilith-Anteil in uns haben, der wild wäre, der anders wäre, den man eigentlich nicht unterwerfen kann. Ja, das war's von meiner Seite. Das war einfach mal der Mythos, die Geschichte. Es gibt so, so viel zu Lilith zu sagen und zu interpretieren. Deswegen habe ich jetzt hier mir auch selber auf die Zunge gebissen. Ich würde wahnsinnig gerne eine zweite Episode machen, eine zweite Folge zu Lilith und vor allem zur Interpretation, was wir als Frauen, aber auch als Mütter spezifisch von Lilith lernen können oder wie wir die Lilith als Mütter integrieren können. Weil, kleiner Spoiler, wir nur dann gute Mütter sind, wenn wir diesen Aspekt von uns nicht verleugnen. Und am liebsten mache ich das ein bisschen interaktiv. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, Überlegungen habt, eigene Theorien habt, wo ihr wollt, dass die reinfließen, dann schreibt mir unbedingt auf Instagram. Da heiße ich Nadia and the Pixie. Du findest das auch in den Shownotes, sodass ich das alles aufnehmen kann und darauf eingehen kann und dass das einfach eine richtig schöne Episode wird, wo wir alle gemeinsam so ein bisschen voneinander lernen können. Das fände ich wunderschön. Genau. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nichts weiter als Danke zu sagen, dass ihr bis hierher gehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderbaren verbleibenden Tag, Abend, wann auch immer ihr hört und dass ihr so ein bisschen den Lilith-Aspekt in euch sucht und findet. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.